Nicht, dass sie etwas gegen sinnlose Gewalt hätte, Menschling, aber warum genau würgst du diesen alten Mann? Godrek Gurnison.
Höret, höret und willkommen zum Altdorfer Herold mit Folge 22. Mein Name ist Paul und bei mir habe ich heute Jeremy und Nils.
Hallöchen.
Moin.
Lange Bärte, kurze Beine und scharfe Äxte. Heute behandeln wir ein Volk, welches spätestens seit Tolkien ein Liebling des Fantasy-Genres ist. Die Zwerge, bekannt für ihr grimmiges Gemüt, handwerkliches Geschick und ihre tiefen Mienen.
Aber wie immer, bevor wir ins Thema einsteigen, der Hobby-Progress. Was hast du so gemacht, Nils?
Ja, ich habe ein extremes Projekt mir aufgeladen. Und ich bin jetzt ja schon seit Weihnachten dabei, eine Fire Angels Armee für Lieber Badab, also eine 40k Space Marine Armee, zu bauen oder ja aufzustellen. Die ist gebaut, die ist auch schon fertig so, ich bin noch aber mitten in der Bemalung drin. Und ja, das ist ein riesengroßes Projekt auf jeden Fall. Und dazu kommt noch, dass der liebe Ben oder auch Backflip Bolter auf Instagram mir ganz tolle Uruk-hai ausgedruckt hat für das Herr der Ringe Tabletop. Und da geht es jetzt auch bald los mit einer Testmini auf jeden Fall. Da bin ich ganz, ganz gespannt schon, weil die Qualität einfach der Wahnsinn ist von diesem Druck. Und ja, das ist so mal kurz und knapp mehr oder weniger das, was ich so in der letzten Zeit getan habe.
Ja, die Armee machst du auch Batchpainting-mäßig, glaube ich, ne? Alle.
Ja, natürlich, klar.
Ja, das ist, macht Nils doch
das
immer.
Das ist so krass, da würde ich verrückt werden.
Kennst du diesen Hashtag, do it like Grabowski?
Also ich meine, es muss halt so unfassbar befriedigend sein, wenn du dann wirklich die letzte Figur fertig hast und dann steht da einfach diese komplette Armee. Aber
ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, weil ich habe nämlich gestern Nacht, also von gestern auf heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich damit verbracht, 7 Veteran-Sergeants anzumalen, also beziehungsweise die roten Details an den ganzen Rüstungen zu malen und 20 Terminatoren. Und hatte dann jetzt dementsprechend 27 linke Arme rot angemalt plus diversen Nippes noch da dran mit rote Totenschädel, roten Streifen auf dem Helm, eine Kniekappe in rot, bla bla bla. Ich habe die Schnauze voll. Aber nach dieser Aufnahme wird es wahrscheinlich weitergehen, denn ich habe ja noch die ganzen normalen Tacticals und so weiter und so fort und alle anderen, die halt rote Umrandungen an ihren Schulterpanzern noch bekommen müssen. Also ja, es ist toll. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin aber auch richtig gut dabei, muss ich sagen, tatsächlich, weil die Motivation reißt nicht ab und es ist hier leicht eskaliert auf jeden Fall. Also das Ding, also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, mit der passenden Ausrüstung habe ich auf jeden Fall die 4000 Punkte geknackt.
Ja, krass.
Auf jeden Fall.
Geil. Ja, und ich meine, wenn so die Motivation oben bleibt, ist doch mega. Also dann ist ist Batchpainting ja auch echt eigentlich eine gute Sache. Ich meine, ich Batchpainte ja auch selber öfter mal, aber halt nicht in 4000 Punkte.
Ja, eigentlich waren es 2000. Beziehungsweise erst waren es 1500. Und dachte ich mir so, ich habe mir alles zusammengeschrieben und dann auch irgendwie so überlegt und habe angefangen zu bauen. Und dann hatte ich 1500 Punkte gebaut, vor mir stehen und dachte mir so, nee.
Hupsi, mehr als verdoppelt.
Das ist es irgendwie nicht. Das ist doch irgendwie scheiße. Und dann ging das so in 500er Schritten, ging das dann voran. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, jetzt mache ich den Sack zu. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also irgendwo ist auch gut. Ich habe halt auch diverse Panzer und Dreadnoughts und so weiter und so fort dann natürlich noch dazu. Und mein Gott. Ne? Ich bin theoretisch, wenn alles fertig ist, bin ich theoretisch unpraktisch bereit für sämtliche oder nahezu sämtliche Armeelisten, die man mir entgegenschmeißen kann. Ja, also, dass ich für jeden Scheiß irgendwas habe, auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz cool. Und das ist so ein bisschen auch der Antrieb oder der Hauptmotivationspunkt da bei mir, würde ich mal so sagen. Weil es macht halt einfach, das habe ich schon mal gehabt damals, vor zig Jahren mit meiner Ravenguard-Armee. Es macht schon ziemlich Spaß, wenn man halt gucken kann, ja, so und so. Es muss ja nicht mal ein großes Spiel sein, aber du kannst ja halt alles so zurechtstellen, wie du es halt gerade brauchst und bist dann nicht so gebunden an das eine Ding immer.
Naja, ist halt die Auswahl.
Genau.
Ja, sehr cool. Ich würde mal weitermachen. Ich habe jetzt gerade endlich final meinen Sentinel für Kartei fertiggestellt. Den könnt ihr auch auf unserem Instagram euch anschauen.
Hab ich eben gesehen. Sehr, sehr schön geworden auch.
Danke, danke. Und sonst bin ich weiterhin dabei, meine Sons of Horus für das Heresy-Event in Berlin weiterzumachen. Es ist gerade sehr schleppend, ich habe ganz wenig Lust. Und bisschen Fantasy-mäßiger oder eigentlich ganz real Fantasy habe ich ein bisschen an Herr-der-Ringe-Figuren gebastelt. Ich habe so ein paar Orks und Ork-Wagreiter gebaut und angemalt.
Was ist denn, was habe ich denn verpasst, dass ihr jetzt plötzlich alle mit Herr-der-Ringe anfangt?
Herr-der-Ringe ist geil.
Du wohnst halt nicht hier. Das ist halt das Ding.
Die Herr-der-Ringe-Welle ist nicht bis hierhin geschwappt.
Ja. Das ist ja auch, das brodelt ja auch schon seit Jahren bei uns. Also ich hatte auch immer wieder mal Figürchen in der Hand, habe welche angemalt. Und ich glaube, jetzt ist wieder neue Liebe.
Das Schlimme ist ja wirklich, ich sag mal so, die Leuchtfeuer sind entzündet. OGs erinnern sich. Denn es kommt ja eins zum anderen. Also erstmal ging das da irgendwie mit los, dass dann da so bei uns in der Hobbygruppe so hier und da so ein bisschen so, ja geil, Herr der Ringe, dies, das, anders, bla, bla, bla. Dann haben dann noch Lukas und Paul oder Polaris schön Herr der Ringe angezockt, waren dann auch ein bisschen angefixt, so würde ich mal behaupten. Und dann ging es dann irgendwie wieder ein bisschen weiter, dann war wieder ein bisschen Pause und dies und das und jenes. Und alles dieses oder all dieses natürlich davon überblickt wie so eine graue Eminenz, einfach diese Tatsache, dass Herr der Ringe einfach arschgeil ist, machen wir uns da nichts vor, kam das halt immer wieder, oder es ist immer wieder so ein bisschen, ne, so ein bisschen weiter entfacht und dann wieder ein bisschen Pause, wieder ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und mir hat es jetzt richtig die Schuhe ausgezogen, also nochmal richtig die Schuhe ausgezogen, als GW veröffentlicht hatte, also zumindest hier über die Warhammer-Community-Seite, dass die halt zwei richtig geile Geländesets nochmal als Made-to-Order raushauen. Im März, glaube ich, Anfang, Mitte März, irgendwie sowas. Und zwar einmal die Wetterspitze.
Für tausende Euro.
Echt?
Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich.
Das ist meine Annahme.
Ja, oh Gott, ey, kurz vor Herzkasper.
So
ja,
günstig.
Wahrscheinlich wirst du aber recht haben. Nee, aber einfach dieses, die haben halt die Wetterspitze nochmal angekündigt und das Amon Hen Geländeset und die sind einfach, also es gibt optisch kaum was Geileres und vor allem, da sind auch riesengroße Ballermänner, ne? Also die Wetterspitze hat allein etwas mehr als 40 Zentimeter im Durchmesser. Das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall, da kann man schon mal machen. Und ja, das also sieht einfach wunderschön aus. Ne? Und das hat mich halt nochmal hart motiviert, da auch nochmal so ein bisschen nachzujustieren irgendwie und dann kam Ben, wie gesagt, noch mit den Drucken an und. Und jetzt wird irgendwie die Tage erstmal die erste Testmini angefangen, um mal zu gucken, wohin geht denn die Reise. Und ich habe auch noch diversen Scheiß auf dem Dachboden dazu passend. Also da kommt auf jeden Fall was.
Ja, gut.
Ja.
Ja.
Also, ich habe Bock. Aber ich habe auch mehr Bock auf dieses Herr der Ringe Battle Companies. Das ist ja so ein bisschen so Killteam-mäßig, aber mit so Progress. Also vielleicht können wir es auch eher mit Necromunda vergleichen. So eine kleine Truppe, die immer besser wird und Abenteuer erlebt, das ist doch Herr der Ringe. Also.
Total.
Naja. Jeremy, was hast du denn so gemacht?
Ja.
Ja.
Also Dinge. Ich habe ja meine Skaven-Armee fertig gemacht, 2500 Punkte, komplett. Und da hatte ich ja dann jetzt auch vor 2 Wochen das Spiel mit Nico. Da wird ja auch noch eine Folge zu rauskommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich auch gelohnt, so viel zu bemalen. Und dann habe ich jetzt, das war ja, ich habe die jetzt so mehr oder weniger abgeschlossen erstmal. Also ich werde bestimmt nochmal Skaven weitermalen. Einfach auch Spaß, um so einzelne Einheiten in der Armee zu haben. Aber jetzt ist erstmal Pause, weil ich kann es wirklich nicht mehr sehen, Skaven zu bemalen gerade. Deswegen habe ich mit dem lieben Michel ja auch, wir haben uns ja auch eine Deadline gesetzt, dass wir im März Horus Heresy gegeneinander spielen, 2500 Punkte. Deswegen pinsel ich da gerade fleißig Salamanders an. Und sonst, was zählt noch zum Hobby Progress? Ich lese gerade wieder ein Warhammer-Buch, das Konrad der Krieger. Da habe ich jetzt vom ersten Buch so 150 Seiten durch. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil das auch wieder in so einem zumindest bis jetzt kleineren Rahmen spielt. Und sonst, ja, ich habe halt den ganzen Podcast-Kram so ein bisschen, ne, überall angemeldet und so und an die verschiedenen Hoster gesendet und so. Das läuft jetzt auch an, ja.
Das ist ja auch Arbeit.
Ja, tatsächlich, das war ein bisschen Arbeit. Aber jetzt läuft alles und jetzt können wir fröhlich unseren Kram mehrfach im Monat rausschießen.
Das ist stark.
Ja, und damit können wir doch eigentlich auch übergehen zu unserer heutigen Folge, oder?
Ja.
Gut, Freunde. Wir erzählen euch heute was über die Zwerge und ihre Geschichte. Die Zwerge oder Davi, wie sie sich in ihrer eigenen Sprache Khazalit selbst nennen, werden von den Menschen auch als ältere Rasse bezeichnet. Sie sind eine der ältesten und stolzesten intelligenten Rassen der bekannten Welt mit einem großen Reichtum an Geschichte und Macht, der bis in die längst vergangene Zeit zurückreicht. Einst beherrschten sie ein Reich, das sich von Norska im Norden bis zu den Dschungeln im Süden und vom Berg Silberspeer im Osten bis zu den grauen Bergen im Westen erstreckte.
Doch das Herz des Zwergenreichs, das Karas Angkor, wie sie es selbst nennen, liegt seit jeher in den Reichen des Weltrandgebirges, das als gewaltige Barriere zwischen der alten Welt und den östlich gelegenen dunklen Landen aufragt. Als höchstes Gebirge der Welt birgt es die prächtigen Hallen und uneinnehmbaren Festungen des Zwergenvolks. Das sind wirklich so monumentale Zeugnisse ihrer technischen Meisterhand quasi so aus deren Hand so geschaffen und Zeugen von ihrer Macht und unterstreichen das nochmal, dass es halt so eine uralte Zivilisation ist, die halt einst auf jeden Fall weitaus mächtiger gewesen ist als heute.
Die Zwerge sind in der gesamten sterblichen Welt als die größten Bergleute und Tunnelbauer bekannt. Naja, würde ich sagen.
Wollte gerade sagen, das ist jetzt so ein Ding groß.
Aber ich dachte, Skaven kennt keiner. Dann können die Skaven ja auch nicht als Tunnelbauer bekannt sein, oder?
Das ist richtig. Das ist richtig.
Siehste.
Verdammte Zwickmühle. Und dafür, dass die Zwerge natürlich die besten Bergleute und Tunnelbauer sind, da zeugt sowas wie die ehrwürdigen Hallen von Karaz Akarak. Das ist nur ein gewaltiges Beispiel dafür, welch monumentale Ausmaße ihre Bauwerke annehmen können. Darüber hinaus gelten die Zwerge als herausragende Ingenieure, Schmiede und Handwerker. Ihre Erzeugnisse übertreffen an Qualität selbst die Metallarbeiten der Hochelfen aus dem fernen Ulthuan und sind um ein Vielfaches kostbarer als der bloße Zierrat der Menschen.
Das ist mal richtig stark. Das Zwergenvolk zeichnet sich insgesamt durch seine Robustheit und außergewöhnliche Stärke aus. Sie sind meisterhafte Handwerker und zugleich hervorragende Krieger natürlich. Das geht ja wunderbar einher damit so. Und über allem jedoch steht ihr unerschütterlicher Sinn für Loyalität, sei es gegenüber der eigenen Sippe oder jenen, denen sie zu Dank verpflichtet sind. Dieses tiefe Band der Verbundenheit hat die Zwerge zu einem der geschlossensten und geeinten Völker der Welt gemacht. Und kleine Sache dazu noch. Wenn man Gotrek und Felix verfolgt hat oder gelesen hat oder wie auch immer gehört hat, das merkt man ja schon bei Gotrek so ein bisschen, ne? Diese Loyalität, wenn die jetzt jemandem
zum Fall
Dank verpflichtet sind, ne? Das ist ja schon wirklich sehr krass auf jeden Fall.
Ja, total. Ist ja so ein bisschen, Zwerge sind ja so ein bisschen wie Krähen. Wenn man einmal die Dankbarkeit hat, sind die einem auf ewig dankbar, aber wenn man die einmal verärgert hat, dann lassen die auch nicht locker, bis die sagen,
Und wenn du ein Zwergenkind irgendwo aus dem Nest gefallen siehst, solltest du bloß nicht aufheben, ne? Oder wie war das?
Naja, nicht den eigenen Geruch dran bringen.
Sonst kommt gleich so ein Slayer mit der Axt aus dem Gebüsch gesprungen und haut dir die Rübe runter.
Und ich glaube, man muss es nicht erwähnen, aber für alle, die noch nie mit irgendwas Fantasy-mäßigem was zu tun hatten, Zwerge sind klein, ne? Also die sind so zwischen 90 und 120 Zentimeter groß, aber halt äußerst kräftig gebaut, widerstandsfähig und haben so einen gedrungenen, stämmigen Körperbau mit breiten Schultern, starken Gliedmaßen, was halt ideal für Leben in engen Tunneln ist. Sie sind geborene Bergleute und junge Zwerge arbeiten oft in Minen oder dienen als Krieger, um ihre Reife zu beweisen.
Bärte sind für männliche Zwerge Pflicht und ein zentrales Statussymbol, weswegen ich auch ein wahnsinnig schlechter Zwerg wäre. Länge
Obwohl
und
du
Pflege,
so klein bist.
Ja, aber ich bin auch weder kräftig, widerstandsfähig oder gedrungen.
Bart hast du auch nicht.
Ja, gar nicht.
Eher ein Hobbit.
Ja.
Aber bei mir sieht es nicht viel besser aus mit dem Bart, bin ich ehrlich.
Nee. Ja, mein Bart ist auch hart scheiße auf jeden Fall. Das ist
Also, ja. Wenn alle Zwerge so wie Magnum rumlaufen würden, ne? Magnum.
Ja, easy.
Dann könnte ich
ja, das wäre geil. Aber dann würde ich auch Zwerge sammeln, wenn die alle einfach so einen dicken Schnürriss hätten.
Und Ferrari fahren.
Jedenfalls bei Zwerge, die vernünftige Bärte haben, da zeigen Länge und Pflege das Alter, das Ansehen und die Erfahrung an. Zwerginnen tragen kunstvoll geflochtenes Haar als Zeichen von Rang und Lebensalter. Im Allgemeinen lieben Zwerge Bier und brennen einige der besten Ales der Welt. Und dank ihrer robusten Konstitution vertragen sie halt auch enorme Mengen an Alkohol. Und Zwergenbier kann ihnen sogar über Wochen hinweg als Nahrung dienen. Also es ist eigentlich das perfekte Lebensmittel.
Ja, wie war das? Eine Maß ist auch ein Schnitzel oder so?
Ja, ich glaube, zwei Bier ist ein Schnitzel oder irgend so ein Mist, ne? Irgendwie, da gab es so eine komische Rechnung.
Sieben Schnitzel sind eine Alkoholvergiftung.
Witzig. Ach, herrlich, ey. Was ich auch noch witzig finde, ist, dass Magie ihnen nahezu komplett fern liegt. Sie können die Winde der Magie zwar nicht nutzen, aber sind auf jeden Fall auch ungewöhnlich resistent gegen ihre verderblichen Nebenwirkungen. Also Mutationen und magische Kräfte wirken ja halt indirekt. Wirken sie halt indirekt, so magische Kräfte. Das funktioniert eigentlich nur durch Runen, die halt von speziellen Runenschmieden angefertigt werden.
Und Zwerge reifen langsamer als Menschen und durchlaufen klar geregelte Lebensphasen. Vom Lehrling über den sogenannten Vollbart bis hin zum hochverehrten Langbart und schließlich zum Ältesten. Besonders ehrwürdige Greise von über 400 Jahren gelten als lebende Ahnen und genießen beinahe legendären Status.
Politisch gesehen werden alle Zwergenreiche nominell von einem Hochkönig geführt, unter dem die Könige einzelne Bergfestungen, das sind eben die Karaks, beherrschen. Die Herrschaft ist auch erblich, aber die ältesten Räte der Zwerge beraten trotzdem über die Könige und werden da wahrscheinlich auch ihren Einfluss zu gelten machen, wenn da mal so ein absoluter Tunichtgut versucht, an die Macht zu kommen, beziehungsweise der nächste in der Erbfolge der nächste wäre. Aber allgemein ist bei den Zwergen Loyalität untereinander das oberste Gebot. Deswegen gibt es eigentlich super selten interne Machtkämpfe.
Ist auf jeden Fall schön, wenn das so klar strukturiert ist, ne? Wenn alle so eine Ahnung von haben ungefähr, wo die Reise hingeht. So ja. Auch mit dem, ich finde das ja auch geil mit dem Lehrling über den Vollbart halt so. Also diese Betitelung und so. Ich fände es ein bisschen witzig, wenn das in unserer Gesellschaft auch so wäre. Irgendwie wäre lustig. Fängst als Lehrling an und hörst dann, wenn du Glück hast, als lebender Ahne auf.
Ja, oder wenn du Scheiße baust, wirst du Slayer. Slayer sind eine Art von Zwergen, die in Ungnade gefallen sind oder also entweder wirklich verurteilt wurden, dass sie irgendetwas getan haben oder einfach denken, dass sie Schande über die Zwerge im Allgemeinen oder ihren Clan gebracht haben. Und um ihre Schuld zu tilgen, rasieren die sich einen Irokesenschnitt, verzichten auf jegliche Rüstung und ziehen im Endeffekt in die Welt hinaus, um möglichst viele Monster zu töten und bei dem größtmöglichen Gegner dann ihren Tod zu finden.
Aber sind die dann permanent ohne Rüstung? Also auch im Sinne von, sind die dann komplett nackt unterwegs bei Wind und Wetter?
Ich glaube immer OKF.
Ja, die haben halt Hosen und Kleidung.
Aber ich glaube, also wenn es nicht zu kalt ist, dann eigentlich immer OKF und Hose, so, ne?
Ja, okay, gut. Weil hätte ich mir jetzt mal, also wenn die jetzt so, klar, die sind halt mega robust und so, aber wenn die jetzt irgendwie permanent durch Schnee und Eis eiern müssen und nicht mal Schuhe an, stelle ich mir ein bisschen wild vor.
Ja, ich überlege gerade, ob das bei Gotrek irgendwo mal erwähnt wird, dass die da irgendwas anhaben, aber.
Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, nicht. Auf jeden Fall. Ob die da irgendwas anhaben. Die sind alle nackt grundsätzlich. Auch die Pferde. Aber gut, wollen wir vielleicht weiter im Text machen. So, und gehen wir da mal weiter. Also religiös verehren Zwerge keine fernen Götter, sondern halt ihre Ahnen. Das ist eine ganz interessante Sache, wie ich finde. Das sind dann die sogenannten Ahnengötter, halt uralte, mythische Stammväter ihres Volkes. Und die gelten eher als göttliche Vorfahren, denn als angebetete Gottheiten. Und Alter, Tradition und das Erbe der Vorfahren prägen daher ihr gesamtes gesellschaftliches Leben. So, die drei am meisten verehrten Götter sind halt Grungni, das ist der Gott des Handwerks, der Kunstfertigkeit, der Schmiede und Bergleute. Dann haben wir noch Valaya, das ist die Göttin des Herdes, der Heilung und des Schutzes. Ja, und Grimnir, der Gott des Krieges und des Feuers. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich finde das ziemlich interessant, weil wenn das deren gesellschaftlicher Fixpunkt oder so eine Art Nordstern ist, sage ich jetzt mal, Polarstern irgendwie ist, dann sind die ja eigentlich, also die müssen ja theoretisch alle so hart auf Linie sein, dass die dann nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, reinscheißen, dass denen halt irgendwas passiert oder dass die von diesem großen Plan halt abkommen oder von diesem religiösen Selbstverständnis, was die halt in ihrem Volk halt hegen. Das finde ich ein ziemlich interessanter Punkt, weil das ist ja wie so eine, also vielleicht wie so eine Art imaginäre Fessel oder Kette, von der die nicht loskommen. Versteht ihr, wie ich das meine? Finde ich ziemlich interessant.
Die gesamte Zwergengesellschaft basiert auf Clans. Diese Clans sind erweiterte Familien mit gemeinsamen Vorfahren. Also die drei bekanntesten, sag ich mal, sind Clan Gunnison, halt von Gotrek, wie wir eben schon erwähnt haben, der Stonebreaker Clan und der Bronzebeard Clan. Im Prinzip gibt es halt Dutzende, Hunderte von Clans, die halt einfach so, ja, erweiterte Familienverbünde sind, würde ich mal so sagen.
Ja, und dann kommen noch die Gilden hinzu. Zu den wichtigsten gehören natürlich Schmiede, Runenschmiede, wie vorhin auch schon mal kurz erwähnt, Ingenieure, Brauer, ganz wichtig, Minenarbeiter, Steinmetze und die Kriegergilden.
Ja, besonders die Runenschmiede sind einzigartig. Da Zwerge eben keine Magie wirken können, nutzen sie eben Runen, um dann magische Effekte in Waffen und Rüstungen zu bannen und diese dann zu verstärken.
Die Geschichte der Zwerge ist von gewaltiger Dauer. Sie reicht von der Erschaffung der Welt Malus bis zu ihren letzten Tagen. Nichts verehren die Zwerge mehr als ihre Ahnen. Die sorgfältige Nachverfolgung der eigenen Abstammung ist in jedem einzelnen Karak von höchster Bedeutung. Für die meisten reicht die lückenlose Überlieferung bis zu der Zeit zurück, in der die ersten Scharen der Davi nordwärts in die Weltrandgebirge zogen.
Es heißt, dass die Zwerge, wie viele andere denkende Völker der sterblichen Welt, von den wohlwollenden, gottgleichen Wesen, die als die Alten bekannt sind, erschaffen wurden. Da haben wir schon in den ersten paar Folgen drüber geredet. Und diese von unermesslicher Macht und kaum begreiflicher Weisheit erfüllten Wesen sollen die ersten Lebensformen auf dem vormals kargen Planeten gesät haben, nachdem sie mit ihrer göttlichen Kraft die eisige Welt näher an die Sonne gerückt haben. Und aus diesen ersten Keimen des Lebens gingen dann eben die ersten Völker und schließlich auch die Zwerge hervor und mit ihnen dann auch die Ahnengötter des zwergischen Pantheons.
Zwergischen Legenden und Überlieferungen zufolge wurden ihre Ahnengötter, einst selbststerbliche legendäre Vorfahren, im Laufe der Zeit aus dem Fels der Berge geformt. Sie wurden sozusagen vom Stein selbst geboren. Während die Zwerge in jenen frühen Tagen ihr Dasein annahmen und gestalteten, setzten die Alten ihr großes Werk fort und formten Malus zu einem Paradies für all jene Wesen, die sie erschaffen hatten. So. Ob jedoch ein höherer Zweck hinter der Welt oder den Zwergen selbst stand, bleibt eigentlich unbekannt, denn allein die Alten kannten den vollständigen Umfang ihres großen Plans.
Und Jahrtausende bevor das Imperium der Menschen oder der imperiale Kalender entstand oder sich im fernen Osten Großkartei erhob, lebten die Ahnen der Zwerge in den Bergen der Südlande, kaum zivilisierter als wilde Kreaturen. Sie hausten in Höhlen und ernährten sich von Beeren und erlegtem Wild. Klingt ziemlich nach Neandertalern, besonders wenn man dann auch überlegt, dass mit der Entdeckung von Feuerstein und einfachen Steinwerkzeugen sie dauerhaft ihr Überleben sichern konnten und sich anderen Dingen zuwenden konnten. Also Neandertaler. Kleine,
kommt einem ja fast bekannt Neandertaler. Vor.
Mit wachsender Zahl sind sie dann in den Norden gezogen, haben sich in verschiedene Clans aufgespalten und folgten charismatischen Anführern, die später als Ahnengötter verehrt wurden. In dieser Frühzeit entstanden die ersten großen Sagen, etwa die Geschichte vom Schmiedevater Grungni, der die Kunst der Metallbearbeitung begründete, oder die Legenden um den furchtlosen Kriegsgott Grimni, der die Zwerge auf Eroberungszüge durch die Berge der alten Welt führte und den Drachenvater um Skaladrak erschlug. Valaya, Ahnenherrin von Herd und Heilung, legte mit ihren Lehren die Grundlagen für Ordnung, Brauchtum und Zusammenhalt der zwergischen Gesellschaft.
Als die Zwerge schließlich das Weltrandgebirge erreichten, fanden sie dort unermessliche Vorkommen an Gold, Silber, Eisen und Gromriel. Das ist das härteste Metall der bekannten Welt bis dahin. Mit diesen Reichtümern errichteten sie ihre ersten großen Bergfestungen, die Karaks. Zunächst in den südlichen Höhenzügen. Einige der ältesten und bedeutendsten Holds, darunter Karak-8-Gipfel und Karak-Izril, später Karak-Asgal genannt, gehen auf diese frühen Gründungen zurück.
Wanderungen der Zwerge setzte sich dann weiter nach Norden fort, den Erzadern folgend bis an das Ende des Gebirges. Und dort stießen sie dann auf eine karge Hochebene, die sie Zorn-Uskul, das große Schädelreich, nannten. Viele kehrten enttäuscht um, andere zogen gen Westen in die späteren Lande Norsgars und gründeten neue Festungen wie das mächtige Krakadrak. Wieder andere errichteten Siedlungen im Osten an den Ausläufern der Trauerberge. Mit diesen Gründungen erhielt die Zivilisation dann auch ihren Namen Karas Ankor, das ewige Reich oder das Reich der Berge. Und lange Zeit blieben die Clans untereinander in Verbindung, bis der Strom des Chaos über die Welt hereinbrach und dieses Band dann eben jäh zerriss.
Im Great Book of Grudges oder Buch des, wie sagt man, Buch des Grollens?
Scrolls.
Buch oder des der Grollens. Das ist die älteste Chronik der Zwerge. Da drin wird berichtet, dass im Jahr 5500 vor dem imperialen Kalender das Chaos begann, die Welt zu verschlingen. Die Ahnengötter warnten ihr Volk vor der verderblichen Magie aus dem Norden und Grungni lehrte die Zwerge, tiefer in die Berge vorzudringen, um dem Verderben an der Oberfläche zu entgehen.
Während giftige Wolken aus Warpsteinstaub das Land bedeckten, brach der Kontakt zu den östlichen Verwandten ab, von denen manche später selbst im Chaos verfielen. Da kommen wir dann auch noch dazu. Als der Sturm schließlich nachließ, war die Welt verwüstet. Mutationen, Dämonen und grauenhafte Kreaturen durchstreiften die Berge.
Damit die Zwerge sich auch verteidigen konnten, unterwies Grungni sein Volk in der Herstellung mächtiger Waffen und Runen. Valaya schützte sie mit ihren Bannzaubern und Grimnir, der Kriegsgott, führte sie mit Axt und unbeugsamem Mut in den Kampf. So begann der erste Einfall des Chaos, in dem die zwergischen Heere aus ihren Karaks auszogen, um die dämonischen Horden zurückzuschlagen. Was ja bei Zwergen auch immer eher selten vorkommt, dass die mal ihre Karaks verlassen.
Naja, also wenn du nur 1,20 Meter groß bist, ne, dann ist das halt vielleicht auch ein bisschen schwierig, dich allem entgegenzustellen, oder?
Ja, ist immer ein weiter Weg.
Ja.
Und während dieser Kämpfe sind die Zwerge dann das erste Mal auf Elfen aus Ulthuan unter Kalidor Drachentöter getroffen. Gemeinsam besiegten sie eine Streitmacht der Tiermenschen und erkannten, dass sie denselben Feind bekämpften. Kalidor berichtete von Enarion, dem Phönixkönig, und dem Kampf gegen das Chaos. Grimnir schilderte den gewaltigen Sturm aus dem Norden. Daraus schloss Kalidor, dass ein Chaostor im Norden der alten Welt geöffnet worden war. Zum Zeichen der Freundschaft tauschten sie Gaben. Grimnir überreichte ein mächtiges Runenamulett. Kalidor schenkte ihm den Kristall des Feuers, der noch heute in Karas Akarak verwahrt wird.
Aber wir sind ja immer noch in der Warhammer-Welt und deswegen währte der errungene Friede nur ziemlich kurz, denn ein zweiter Chaos-Einfall brach los und der war noch heftiger als der erste. Unzählige Dämonen überrannten das Land, selbst uneinnehmbare Zwergenfestungen fielen und in seiner düsteren Entschlossenheit entschied sich Grimnir zu einem letzten verzweifelten Schritt. Trotz der Warnung Grungnis, dass er dabei sein Leben verlieren würde, zog er aus, um sich den Dämonen entgegenzustellen.
Genau, und du hast es ja eben auch schon mal kurz angeschnitten. Er rasierte sich das Haupt, bis auf einen trotzigen Kamm oder den gemeinen Irokesenschnitt, wie wir ihn ja kennen, der später Vorbild für den Slayer-Kult wurde und führte eine kleine Schar Getreuer in die mittleren Berge. Dort schickte er sie zurück und übergab seinem Sohn Morgrim eine seiner legendären Äxte. Allein zog er weiter in das verdorbene Gebirge. Den Legenden nach stellte sich Grimnir am dritten Chaostor den zahllosen Dämonen entgegen und hielt sie auf. Bis auf Ulthuan der große Mahlstrom vollendet war und das Chaos für Jahrhunderte gebannt wurde. Grimnir selbst kehrte allerdings niemals zurück.
Mit der Vollendung von Kalidors größtem Werk, dem großen Mahlstrom im inneren Meer, wurde die überschäumende Magie aus der Welt gesogen. Die dämonischen Heere wurden mit einem einzigen Aufschrei zurück in die Finsternis geschleudert und die Belagerung der Zwergenreiche endete abrupt. Aus ihren Tiefen traten die Zwerge ins Licht einer neuen Zeit. Ein goldenes Zeitalter begann. Im Weltenrandgebirge blühten ihre Reiche erneut auf. Handel und Wohlstand wuchsen über Jahrhunderte hinweg.
Auch die Karaks wurden ausgebaut und durch gewaltige Tunnelsysteme miteinander verbunden. Und sogar mit den elfischen Kolonien in der alten Welt entstanden Handelsbeziehungen, die fast 2000 Jahre Frieden sicherten. Aber in dieser Epoche verschwanden auch die Ahnengötter. Und die Herrschaft ging auf den Hochkönig Snorri Weißbart über, danach dann auf Gotreks Sternbrecher. Während das Ganze dann passierte, zerbrach Ulthuan dann im Bürgerkrieg, der sogenannten Spaltung, haben wir auch schon drüber geredet, als eben Malekith den Phönixkönig ermordete und die Dunkelelfen Naggaroth gründeten.
Um Ulthuans Bündnis mit den Zwergen zu sabotieren, ließ Malekith zwergische Handelszüge überfallen. Die Zwerge hielten die Hochelfen für die Täter. Hochkönig Godrek versuchte noch zu vermitteln, doch seine Gesandtschaft wurde von Phönixkönig Kalidor II. Auf schändlichste Weise gedemütigt. Dem Botschafter wurde der Bart abgeschnitten. Das ist echt hart, echt scheiße.
Ja.
Also
ziemlich das Schlimmste für einen Zwerg.
Richtig, genau. Also, dem Botschafter wurde der Bart abgeschnitten, die größte nur denkbare Beleidigung für einen Zwerg. Dieser Frevel wurde im Book of Great Grudges vermerkt und entfachte schließlich den verheerendsten Krieg, den Zwerge und Elfen je gegeneinander führten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bart ab, jahrhundertelang Krieg. Alter.
Ja.
Das ist also... Und
das war ja der Bartkrieg, den hatten wir ja auch schon. Und da gibt es ja tatsächlich dann auch zwei Versionen. Also die Elfen sagen halt, die Zwerge hätten sich daneben benommen und die Zwerge sagen halt, die Elfen hätten den Bart abgeschnitten. Nee, da weiß bis heute, glaube ich, so keiner richtig.
Das ist ja der Klassiker, ne? Gedreht hat. Beides total Dickschädel, ne? Keiner, naja, gut, aber das kennt man ja.
Vom Zorn getrieben rief Hochkönig Gotrek alle Könige und Tane zu den Waffen. Nahezu jeder Clan folgte dem Ruf, und gewaltige Heere marschierten in den Krieg, den die Zwerge den Krieg der Rache, die Elfen jedoch den Bartkrieg nannten.
Zwerge verwüsteten elfische Kolonien in der alten Welt, worauf Phönixkönig Kalidor II. Ulthuans gesamte Streitmacht entsandte. Der Konflikt weitete sich zu einem fast 400 Jahre währenden Vernichtungskrieg aus. Snorri Halbhand, der Sohn des derzeitigen Hochkönigs, fiel im Zweikampf gegen Kalidor, ein Verlust, der Gotreks Hass unstillbar machte. Helden wie Morgrim Elgidum, also das heißt auf Zwergisch Elfentod, und Brock Steinfaust errangen blutige Siege, ganze Städte wurden zerstört und komplette Landstriche verheert.
Krass. Ja, schließlich belagerte Gotrek Tor Alessi ein letztes Mal. Im entscheidenden Zweikampf erschlug er Kalidor II., nahm die Phönixkrone an sich und erklärte den Groll für beglichen. Die geschlagenen Elfen zogen sich aus der alten Welt zurück, nur jene von Athelorn blieben und wurden später zu den Waldelfen.
Doch der Sieg war teuer erkauft, denn jahrhundertelange Kriege hatten das Zwergenreich ausgezehrt. Kaum begann die Erholung, erschütterte eine neue Katastrophe die Welt. Die Skaven lösten mit einer gewaltigen Warpsteinmaschine ein magisches Desaster aus. Eine Explosion roher Energie ließ die Erde erbeben, Meere aufwallen und Vulkane ausbrechen. Ja, es bleibt dabei, es ist ein Running Gag in unserem Podcast.
Jede Folge.
Jede Folge Skaven. Man könnte uns auch die Altdorfer Skaven nennen.
Ja. Die Altdorfer Ratten.
Altdorfer Ratten.
Der Rattenherold.
Herzlich willkommen beim Redcast.
Ja, und wie das bei coolen Sachen so ist, die Skaven machen. Das ganze Weltrandgebirge zerbarst einfach. Komplette Karaks stürzten ein, Tunnel brachen zusammen, Minen wurden überflutet. Selbst der große Unterweg, die Tunnel, verfielen. Und diese apokalyptische Zeit ging in die Geschichte der Zwerge als die Zeit der Wehen ein. Der Beginn ihres langen Niedergangs.
Also ich habe selten sowas Cooles gehört. Ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nach der Zeit der Wehen lösten Vulkanausbrüche und Erdbeben gewaltige Wanderbewegungen aus. Also unzählige Goblins, Orks und Skaven natürlich, ja, wer sonst, strömten in das Weltrandgebirge und überrannten viele geschwächte Zwergenfestungen. Karak-Ungor, Karak-Wan, später sogar Karak-8-Gipfel, Karak-Askal und Karak-Draz. So.
Bestimmt.
Genau, irgendwie so kurz bestimmt hin. Die gingen verloren. Ganze Regionen fielen an die Grünhäute. Da war halt, also da blieb kein Stein mehr halt auf dem anderen so. Und diese jahrhundertelangen Kämpfe gingen als Goblin-Kriege in die Geschichte ein und kosteten die Zwerge unermessliche Verluste. Wissen über Runenmagie und alte Handwerkskunst ging auch unwiederbringlich verloren. Das war dann einfach so, ja, wie ausradiert.
Viele Clans verließen ihre Heimat und gründeten neue Festungen in den Grauen Bergen. Dort trafen sie auf menschliche Stämme, die ebenfalls gegen Orks und Goblins kämpften. Aus dieser Notgemeinschaft entstand ein dauerhaftes Bündnis.
Der entscheidende Wendepunkt in dem Ganzen kam dann, als der Zwergenhochkönig Kurgan Eisenbart von Orks gefangen wurde. Denn der junge Fürst Sigmar Heldenhammer, man kennt ihn vielleicht, rettete ihn im Kampf und erhielt zum Dank den Runenhammer Galmaras, den, man könnte sagen, Warhammer.
Warhammer!
Mit dieser Waffe einte Sigmar die Menschenstämme und besiegte gemeinsam mit den Zwergen die gewaltige Grünhautarmee am Schwarzfeuerpass. Dieser Sieg sicherte das Überleben beider Völker.
Ein Jahr später wurde Sigi Sigmar zum ersten Imperator der Menschheit gekrönt. Das Imperium entstand. Aus Dankbarkeit schufen die Zwerge die 12 Runenklingen, die Runenfänge, für die Grafen des Reiches. Es folgte ein neues Zeitalter des Handels und der Zusammenarbeit, das die Zwerge als silbernes Zeitalter bezeichnen sollten.
Und in dieser Zeit modernisierten die Zwerge ihr Reich und ich glaube auch teilweise das Imperium mit Schwarzpulverwaffen, Kanonen, Dampftechnik und verbesserten Bergbaumaschinen, womit sie dann auch ihre verbliebenen Festungen stärkten. Trotz aller Verluste kämpften sie weiter gegen Grünhäute, Skaven, Oger und Vampire, aber diesmal eben oft Seite an Seite mit dem Imperium.
Doch während das Bündnis mit dem Menschen Bestand hatte, wussten die Zwerge um deren Anfälligkeit für das Chaos. So begann eine neue Epoche, geprägt von Fortschritt, Wiederaufbau und ständiger Wachsamkeit gegenüber alten und neuen Bedrohungen.
So stehen sie da, die stolzen Davi, eine uralte und zähe Fraktion, dessen Herz die Berge sind und das Feuer ihrer Schmieden wie Blut durch ihre Adern fließt. In den Tiefen der alten Welt schlagen sie ihre Hallen aus dem Fels. Ihre Standhaftigkeit ist legendär, ihr Groll tief, ihre Treue unerschütterlich. Und wenn sie eines beherrschen, dann ihr Handwerk, ihre Kampfkunst und ihren Ahnenkult. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in eines der beständigsten und traditionsreichsten Völker der alten Welt gefallen hat.
Und damit soll es das für heute mit der Geschichte der Zwerge gewesen sein. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze zu trocken wird. Und um einen kleinen Schwenk davon zu nehmen, schauen wir doch mal in die Seitengasse. Und heute haben wir uns gedacht, sprechen wir mal über unsere Lieblingsbücher im Fantasy-Bereich abseits von Warhammer. Wer möchte denn anfangen?
Es ist ein schwieriges Thema, wie ich finde. Weil,
ja, ist auch ein großes Thema.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Weil ich hatte mir gedacht, ich werde nicht Herr der Ringe sagen. Weil,
ja.
Also ich versuche es zumindest, weil es gibt ja auch noch viele andere tolle Fantasy-Bücher. So. Aber das, was mich am meisten abholt, ist leider, also nicht,
Herr der Ringe. Nicht
nur leider. Ja, es ist halt so. Es ist halt Tolkiens Erzählerei von Mittelerde und alles, was da, was in seinem Universum so stattfindet. Das ist einfach das große Ding, sag ich mal, was ich seit, ich glaube, meinem 11. oder 12. Lebensjahr angefangen mit der Hobbit damals verschlungen habe. Und das ist einfach. Das ist für mich so ein riesen Ding, so ein Riesenthema einfach. Also das ist so das Ding, wenn ich halt an Fantasy denke, was mich am meisten anspricht oder halt so richtig anspricht. Und es gibt natürlich viele andere gute Sachen halt auch noch, ganz klar. Aber wenn es jetzt um die Bücher geht, ich würde ganz ehrlich sagen, weil mich das auch so hart geprägt hat in meiner Kindheit und frühen Jugend so, würde ich auf jeden Fall sagen, die Herr der Ringe-Bände und der Hobbit. Auch wenn es langweilig klingt.
Dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich finde auch, ne, also die Herr der Ringe-Bücher sind das Nonplusultra, was Fantasy-Bücher angeht. Und auch wenn Tolkien ja immer gesagt hat, das ist keine Trilogie, Herr der Ringe ist ein Buch, finde ich das erste Buch von Herr der Ringe, also Die Gefährten, am coolsten, weil ich es irgendwie auch am schönsten finde, am gemütlichsten. Es verlangt mich dann immer, in England zu sein, auf grünen Wiesen und Pfeife zu rauchen oder so. Ich finde es ganz toll einfach. Und ich muss auch so ein bisschen sagen, ich finde Fantasy dadurch auch sehr schwierig in den Romanen. Also vor allem Romane, die halt versuchen, auf Herr der Ringe aufzubauen oder so ein, weiß ich nicht, Extended Universe zu schaffen. Also es gibt da ja diese Reihe mit die Zwerge, die Elfen, die Orks, keine Ahnung.
Ja.
Finde ich ganz schlimm. Also die können teilweise auch nett geschrieben sein oder so, aber ich finde es ganz schlimm. Es ist irgendwie so.
Baut das irgendwie auf Herr der Ringe auf? Weil ich habe die, das war ja auch so ein Ding, das hatte eine Zeit lang irgendwie jeder, der irgendwas mit Warhammer oder Fantasy zu tun hatte, in den Regalen stehen. Und ich habe die immer bei voll vielen Leuten gesehen. Ich habe kein einziges davon gelesen, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, habe mich nie angesprochen.
Also für mich war das immer ein ganz schwieriges Thema, weil das hatte sich für mich immer so angefühlt. Ein sehr, sehr guter Freund aus Kindheitstagen, der hatte das damals auch gelesen, also die Orks und die Zwerge, auf jeden Fall, das weiß ich. Und ich hatte da auch mal so ein bisschen drin rumgestöbert und so weiter und so fort. Für mich hat das immer diesen Eindruck erweckt, so, ja, wir wollen absolut uns nicht mit Herr der Ringe identifizieren oder den Schriften von Tolkien halt so, den Werken. Wir machen was Eigenes. So, wir wollen auf Krampf was Eigenes machen, was komplett Eigenes. Und dann liest du 10, 20, 30 Seiten rein und denkst dir so, Bruder, erzähl keine Scheiße. Ihr versucht hier voll irgendwie, nein, das ist, nein. Also tut mir leid, nein. Das ist nichts Eigenes. So ging es mir früher.
Ja, genau. In den Büchern ist es natürlich immer so, wir machen total was Eigenes. Aber die Vermarktung war halt immer schon, ich glaube, auf manchen Klappentexten, also ich habe ein paar der Bücher sogar hier, steht auch drauf, so, ja, wer Herr der Ringe toll fand, der liest das hier, weil das ist dann, ne, so die Erweiterung dessen oder so.
Ja, ja, genau.
Und es ist natürlich auch schwierig, Tolkien hat so ein großes Universum geschaffen und so viele Völker, Rassen und Geschichten irgendwie erfunden. Und jedes Mal, wenn irgendwie jemand Fantasy-Buch schreibt, dann ist es immer mit genau diesen ganzen Wesen. Was natürlich auch so ein bisschen klar ist, weil Tolkien sich ja auch ganz viel bezogen hat auf unsere eigene Sagengeschichte, irgendwie vor allem, sag ich mal, Europas. Deswegen, er hat ja nicht das Copyright da drauf, sag ich mal. Aber ich finde, wenn man das vergleicht mit Science-Fiction, wo jetzt sozusagen Leute schreiben Science-Fiction-Geschichten und da wird was komplett Eigenes erzählt. Natürlich ist niemand frei davon, was man so in echt kennt. Aber sagen wir jetzt mal bei Star Wars irgendwie Jedi, Sith, Klonkrieger, keine Ahnung. Dann haben wir irgendwie Dune, Warhammer 40.000, whatever.
Ja, yeah. Ist bei Fantasy schon oft, wenn es Zwerge in diesem Fantasy-Universum gibt, dann wird es auch noch Elfen geben, dann wird es auch noch Orks geben und dann wird es auch noch Trolle geben. Das ist irgendwie immer diese Grundsubstanz, die jede Fantasy-Geschichte scheinbar braucht.
Mhm. Ja, da denke ich mir auch, denk dir doch was ganz Eigenes aus. Oder mach doch mal was ganz anderes. Aber ich glaube, damit kann man auch richtig Ärger kriegen. Aber wenn man jetzt sowas macht, irgendwie Zwerge sind Seefahrer und Elfen sind, keine Ahnung, Gestaltwandler Bergleute. Oder ja, so, ne? Also.
Ja, wenn man dieses Konzept einfach mal so ein bisschen über den Haufen schmeißt, dieses Bild, was man halt von denen so hat, ne? Das könnte, glaube ich, ich glaube, ich hätte Bock auf sowas. Also ich hätte Bock, mir sowas zu geben in was weiß ich, was sei es jetzt Film oder Buchform oder wie auch immer. Ich hätte aber echt Interesse daran, mir sowas mal anzutun, tatsächlich, weil ich glaube, sowas könnte auch halt durchdacht, könnte sowas halt auch richtig geil sein, wenn man einfach dieses klassische Bild, was man von diesen typischen Fantasy-Fraktionen hat, wenn man das mal so über den Haufen schmeißt Und so ein bisschen zumindest. Und das halt etwas anders gestaltet, dass man halt wegkommt von seiner Komfortzone. So dieses, naja, Zwerge sind halt immer die kleinen, Streitaxt-schwingenden, gerne mit Plattenrüstung oder sonst irgendwas und langen Bärten. Leute, die allen auf den Kopf hauen und können ganz toll schmieden und haben so einen leichten Faible für Edelmetalle und Co. und Edelsteine und sowas. Wenn man davon wegkommt und das ein bisschen anders gestaltet, fände ich, glaube ich, auch mal ganz interessant. Halt aber dann auch so für Elfen und für Menschen und für sämtliche Fraktionen, die man halt so, oder Völker, die man halt so kennt. Und ich denke, ich glaube, sowas kann funktionieren. Ich denke mal, es gibt mehr als genug aufgeschlossene Fantasy-Enthusiasten, um das jetzt mal so zusammenzufassen, würde ich sagen. Als dass wirklich sowas ankommen könnte. Man muss es natürlich getrennt oder so losgelöst dann davon betrachten, von dem, was man so gewohnt ist.
Voll. Ich glaube natürlich, müsste man ja auch gucken, über was reden wir eigentlich, ne? Also irgendwie sprechen wir ja die ganze Zeit eigentlich nur über High Fantasy. Es gibt ja mehrere Subgenres oder Übergenres, je nachdem, wie man das definiert. Ich bin ja jetzt kein Literaturwissenschaftler. Ja, ja. Also ich meine, gute Beispiele für Fantasy, die halt ganz anders sind, sind natürlich Narnia, mag ich jetzt nicht so gerne, aber ist ja nun mal einfach ein sehr großes Buch gewesen. Und das Größte, würde ich sagen, ist halt das Lied von Eis und Feuer. Feuer und Eis schlachtet mich. Ich weiß immer nicht, worum es man richtig sagt.
Ich glaube,
also Game of Thrones halt, ne? Ja. Also Game of Thrones ist halt krass anders so und ist halt auch eine richtig gute Buchreihe, die mag ich auch sehr, sehr gerne.
Mhm.
Aber es ist ja eher so.
Habe ich auch nicht gelesen.
Low Fantasy, würde ich mal sagen. Und ich würde auch einen ganz wilden Take sagen, dass eigentlich alle Romane oder alle Geschichten, die ja halt nicht versuchen, sozusagen in der echten Welt zu spielen, Fantasy sind. Und für mich auch Science Fiction eigentlich ein Subgenre von Fantasy ist. Mit diesem Zusatz, dass es halt Science und Fiction ist. Also mehr auf so eine Wissenschaftsfantasie sozusagen hinaus will und halt meistens in der Zukunft spielt und nicht in irgendeiner imaginierten mittelalterlichen Welt so. Aber ja, das ist auch ein Hot Take.
Ja, klar.
Aber Jeremy, was ist denn dein Lieblings-Fantasy-Roman?
Ja, also ich wollte gerade sagen, wir reden ja nicht von den besten unbedingt, aber von den Lieblings-Fantasy-Büchern. Da habe ich zwei. Und das eine ist, also es sind zwei Reihen. Das eine ist Krieg der Spinnenkönigin und das Spin-off dazu Die Büßerin. Was, ihr kennt die Drow aus Dungeons and Dragons? Dunkelelfen?
Ja.
Nö.
Es sind sozusagen die bösen Elfen des Dungeons and Dragons Universum, die sich unter die Erde zurückgezogen haben und da in einer matriarchalen Gesellschaft mit Adelshäusern ihre Intrigen spinnen und ihr Leben fristen. Und die beten die dunkle Göttin Lolth an. Das ist die Spinnenkönigin, die Spinnengöttin, die diese gesamte Gesellschaft zusammenhält und die halt viel aus Intrigen und Meuchelmord etc. zieht. Und da ist halt auch die ganze Gesellschaft eben drauf aufgebaut bei den Drow. Und in den Büchern geht es im Endeffekt darum, dass die Machtverhältnisse ein bisschen gekippt werden im Unterreich, weil, oder in, ich glaube, in der Stadt, in einer der größten Städte des Unterreichs, glaube ich, weil die Priesterin keine göttliche Macht mehr von Lolth bekommen und auch keine Antworten mehr und diese Göttin einfach verschwunden ist. Und bei denen ist das halt so, dass in diesem Matriarchat die höheren Positionen, gerade so Priesterinnen, alle von Frauen besetzt. Männer sind eher so in der Soldatenkaste und können maximal irgendwie Magier werden. Und im D&D-Universum ist es ja so, dass Magier ihre Magie aus anderen Quellen ziehen als eben Kleriker. Kleriker eben von ihren Göttern, Magier aus, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, die Machtverhältnisse drohen da zu kippen und dann wird eben eine Abenteuergruppe ausgesandt, um herauszufinden, was mit der Spinnengöttin los ist. Und das Besondere ist halt, dass es eben alles Drow sind. Also sind das alles im Endeffekt nur Abstufungen von Arschlöchern. Und das macht sehr viel Spaß zu lesen. Weil da eben niemand der strahlend gute Paladin ist, sondern die sind alle also es gibt da auch sowas wie Freundschaften, aber trotzdem werden da auch, wenn du 10 Jahre mit jemandem befreundet bist, dann kannst du den trotzdem in jeder möglichen Situation den Löwen zum Fraß vorwerfen, wenn du deinen Vorteil daraus ziehst und so. Genau. Das wäre das eine. Und das sind eben 6 Bände plus dann noch 3 Bände, die hinterhergeschoben wurden. Wo dann noch so ein bisschen der Epilog sozusagen drin ist. Und jedes Buch ist auch von einem anderen Fantasy-Autoren geschrieben. Und das zweite, was ich habe, und da muss ich besonders drauf betonen, nicht beste Fantasy-Bücher, sondern einfach Nostalgie-Lieblings-Fantasy-Bücher, ist auch eine Reihe, ist so eine Jugendreihe, glaube ich, früher gewesen, Anfang der 2000er, Everworld. Und da ist das nämlich alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil das ist so eine wilde Mischung. Und ich glaube, deswegen fand ich das als Kind auch so wahnsinnig interessant. Erstens, weil es so eine wilde Mischung ist und zweitens, weil es ziemlich brutal war für das, was ich so gewöhnt war. Mhm. Und zwar geht es da um eine Freundesgruppe und die Freundin von einem, von der Hauptperson, beziehungsweise es wird, die Kapitel werden immer aus verschiedener Sicht geschrieben, aber es gibt halt eine mehr oder weniger Hauptperson. Und seine Freundin wird von Fenrir, dem Götterwolf, eines Tages in ein anderes Reich gezogen. Und in diesem Reich gibt es alles. Da gibt es die nordischen Götter, die nordischen Monster, die Azteken, die Konquistadoren, Insektenmenschen. Ich weiß nicht, was noch alles. Es ist so eine wilde Mischung. Und es ist so lustig, weil in einem Buch müssen die irgendwie aus Lokis Gefängnis freien. Im nächsten Buch sind die plötzlich bei irgendwelchen Azteken, wo die Götter auch über die Erde wandeln und sollen geopfert werden. Im dritten Buch kommen dann irgendwie die Konquistadoren oder die nordischen Monster, ich weiß schon gar nicht mehr, und führen Krieg gegen die Azteken und dazwischen sind dann noch irgendwelche Insektenmenschen und es hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Aber es ist halt auch schon ewig her, also das ist pure Nostalgie. Aber könnt ihr mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr mal irgendwie so einen Abend was zu lesen haben wollt. Das sind irgendwie auch 6 Bücher und die sind halt auch in Jugendbuch-Schriftgröße gedruckt und so. Ist ein wilder Ritt.
Mega. Ey, da hätte ich auch noch was. So, wo du es gerade, das fiel mir gerade eben gerade ein, wo du meintest hier von wegen Nostalgie, Jugendbücher, bla bla und so und dann Anfang, also 2000er. Da hätte ich nämlich auch noch was. Ich hätte fast gedacht, dass du jetzt die Klippenland-Chroniken erwähnst. Kennt ihr die?
Oh, die wollte ich nennen.
Digga.
Das sagt mir gar nichts.
Junge.
Das ist so geil.
Ich hab die hier alle stehen, alle 9 Bände. Ich glaube, es waren ja doch 9. Und ohne Scheiß, ne? Das ist einfach der Hammer. Ich habe die damals gelesen. Der erste kam, wann ist der? 2000 oder 2001 oder so? Irgendwie sowas um den Dreh, also glaube ich zumindest, oder noch früher, irgendwie so. Auf jeden Fall lange, lange ist her und ich habe die Bücher hier alle stehen und irgendwann, als Hardcover versteht, sie ist ja klar, irgendwann werde ich die auf jeden Fall Kalle vermachen, beziehungsweise mit Kalle lesen, weil das sind sowas von geile Bücher, ich habe die verschlungen damals und das ist einfach der Wahnsinn. Also wird als Kinder- oder Jugendbuch verkauft auf jeden Fall oder wurde das verkauft, aber da muss man kurz dazu sagen, die sind von, die Klimland-Chroniken sind von Paul Stewart und Chris Riddle. Ich weiß nicht, welcher von beiden oder ob beide das zu verantworten haben, aber die sind auch richtig geil illustriert, da will ich mir Paul beipflichten. Und für so ein Jugendbuch schon teilweise echt finster in der Optik, finde ich. Also da hast du zu jedem Monster oder zu jedem Lebewesen, was da um die Ecke stratzt irgendwie, hast du gleich eine sehr, sehr gute Beschreibung im Text auf jeden Fall. Also schön eingebunden in die Geschichte und aber auch im Normalfall dann auch ein Bild mit dazu und sowas. Und da geht es halt um, dass man auch ganz genau weiß, okay, wie sieht der jetzt wirklich aus? Ist auch alles so ein bisschen auf Grimdark gezeichnet. Ist auch alles schwarz-weiß in den Büchern so. Also da geht es halt um ein Kind oder einen Jungen, der heißt Twig. Und der wird als Findelkind ja, bei Waldtrollen ausgesetzt. So, und wächst halt dann da auf in diesem, also er wird von Waldtrollen sozialisiert. Die haben allerdings so ein eigenes Dorf da mitten im Wald, also das ist jetzt nicht irgendwie so, die haben schon so eine richtige kleine Gesellschaft und dann muss er halt, oder dann führt sein Weg ihn halt durch diesen kompletten Dunkelwald, wie der erste Band auch halt heißt. Und er ist irgendwie auf der Suche nach seinen Eltern, irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder will wissen, wo er herkommt und so weiter und so fort. Und trifft auf seiner Reise echt sehr viele, sehr krasse Gestalten. Und woraus sich dann halt Freundschaften ergeben zum Beispiel. Oder auch, ach du Scheiße, hier will mich irgendjemand umbringen. Oder jede zweite oder dritte Person in diesem Wald will mich töten. Auf irgendeine heftige Art und Weise. Und das ist einfach wunderbar. Also, Jeremy, ohne Scheiß, ich schick dir gerne den ersten Band. Den hast du garantiert innerhalb von einem Wochenende durchgelesen. Auch relativ groß und dankbar gedruckt, sag ich mal so. Aber mega geil. Also richtig, richtig gut. Und das hat mich damals total abgeholt. Und boah, ich könnte jetzt hier richtig ins Schwafeln verfallen, ohne Scheiß. Aber
ja, ich musste mich gerade auch zusammenreißen, nicht die ganze Zeit einen Monolog runterzurattern, weil ich dann doch gemacht
habe. Ja, Junge. Also der trifft, glaube ich, die ersten Leute, die er so trifft, also mit denen er irgendwie so ein bisschen am Bonden ist, würde ich mal sagen. Das sind die Schlechter oder Waldschlechter. Schlechter heißen die, glaube ich, einfach nur. Und das sind so, muss ich mir vorstellen, wie so kleine knallrote Kobolde mit so roten Haaren. Und die haben irgendwie, die malen, also schmieren sich auf jeden Fall Blut in die Haare und auch malen sich komplett mit Blut an, so die Haut, damit die halt irgendwie fies aussehen und sowas und haben so, so Pelzwesten an, wie von so einem Stachelschwein quasi. Also, die sehen auf jeden Fall sehr, sehr wild aus und das ist mega. Es ist total, die ganze Reihe ist total toll. Also wenn du ein Buch fertig hast.
Sehr empfehlenswert.
Auf jeden Fall. Da denkst du dir dann gleich so, oh geil, direkt das nächste und gib dir das, ohne Scheiß. Tu dir selber den Gefallen, gib dir das. Ich habe gar keinen Bock, da weiter zu spoilern. Das ist stark. Und
ja, ich guck
mal. Eine richtig schön ausgearbeitete Welt, muss man dazu auch sagen. Ne? Also du hast auch, wenn du das Buch aufklappst, hast du halt vorne im Deckel drin, hinten glaube ich auch, aber vorne auf jeden Fall, hast du eine komplette Karte dieser Welt. Also illustriert, auch richtig schön gezeichnet, wie ich finde. Und da siehst du ganz genau, also mit Ortbeschreibung und sowas halt, von wegen hier, da ist der Dunkelwald und da ist dies und da ist das und da ist die schwebende Stadt und so, bla bla bla. Also ist schon geil. Und kriegst du auch für kleines Geld irgendwie, ja, bei irgendeinem Online-Portal für Bücher, was weiß ich, keine Ahnung. Also da bist kostet nicht viel, auf jeden Fall.
Ja, guck ich mal rein.
Mach das. Sorry.
Sonst fand ich als Kind Atem ist faul noch ziemlich cool. Da kann ich mich aber kaum dran erinnern. Irgendwie so eine,
kenne ich nur vom Namen,
Geheim-Parallelgesellschaft mit Elfen und so. Fand ich damals cool.
Aha.
Und natürlich, was, ja, klar, irgendwie Kindheit, Jugend geprägt hat, Harry Potter und so, sind auch einfach starke Bücher. Ja. Es war irgendwie ausgelutscht, natürlich, das Genre so, aber ich finde Harry Potter immer noch cool. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich Terry Pratchett, ne? Also finde ich auch super die Romane, sehr witzig, obwohl ich ja für Spaß sonst nicht so zu haben bin, aber also Scheibenweltchroniken finde ich richtig cool.
Ja, bin ich nie reingekommen. Hab immer nur das Discworld Adventure gespielt, die zwei.
Ja, musst du einfach mal eins lesen, man kann die auch alle so unabhängig von da lesen und so. Das ist schon geil.
Ja, aber ich muss noch so viel lesen. Ich komme ja noch nicht mal zu den Büchern, die ich auf jeden Fall lesen will.
Klassiker, ne?
Gut.
Okay. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal auf zwei HörerInnen-Kommentare eingehen, habe ich mir gedacht.
Voll.
Ja.
Und zwar nach unserer Vampir-Folge hat uns jemand bei Spotify unter die Folge kommentiert, zu der Zeit noch bei der Folge beim Imperator nichts Neues. Der liebe Gerard hat gefragt, ob die Untoten nicht auch die Schädelkatapulte als Fernkampfwaffe haben. Tatsächlich sind die Schädelkatapulte nicht von den Untoten, sondern von den Skelettkönigen von Khemri. Gruftkönigen von Khemri? Von Khemri.
Gruftkönige
genau. Von Khemri. Genau, das ist deren Weapon und zu dem Volk der Fraktion kommen wir natürlich auch nochmal. Und anschließend an unsere letzte Seitengasse hat die Säbelzahnspringmaus sich gemeldet und weil wir über Zombie-Filme gesprochen haben und ich habe davon erzählt, dass ich Resident Evil alle DVDs zu Hause habe.
Ah ja, ich erinnere mich.
Und ich habe damals ja schon gesagt, es sind Trash-Filme, ich gucke sie trotzdem gerne. Und hier wurde angemerkt, dass diese Filme ja bei weitem nichts mit den Spielen zu tun haben. Dazu muss ich sagen, das stimmt natürlich. Und jetzt mache ich mich aber noch unbeliebter. Ich finde die Spiele tatsächlich auch ziemlich scheiße. Also,
sind alle. Hartes Wort.
Ich finde die Lore technisch cool. Ich habe auch diese ultra schlechten Romane zu Resident Evil damals gelesen. Aber spieltechnisch holen die mich halt gar nicht ab.
Und ja, weil es mittlerweile ja so, weil es sind so viele verschiedene.
Ja, also ich auch frag damals nur, schon.
So die ersten sind ja Survival-Horror, dann ist das ja in Richtung Action gegangen. Ja,
also damals schon, also Puristen werden mich dafür hassen, aber die Spiele haben mich nie abgeholt. Ich habe mich immer geärgert, dass die Spiele so schlecht sind, obwohl mich die Story eigentlich interessiert. Oh. Und halt diesen ganzen Asia-Einfluss da drin mag ich halt auch überhaupt nicht. Aber naja, dann kriegen wir vielleicht mehr Kommentare.
Ihr seid voll scheiße.
Das habe ich damit nicht gesagt.
Jetzt geht Paul gleich noch ein paar Hundewelpen.
Nee, das sind dann die Kommentare, die dann kommen. So.
Ja. Ja, also, genau. Ne? Kommentiert gern unter unseren Folgen. Wir gehen da auch gerne drauf ein. Und ich bin auch zu jeder Diskussion bereit. Gar kein Problem. Nehmt's nur nicht persönlich nehmen. Leute.
Ja, stark.
Mutig, Paul, aber ich respektiere das.
Mutig, okay. Ja, gut. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Expedition in eine Welt voller Sagen und Legenden. Euer Grabowski.
Euer Jeremy.
Und euer Paul. Denkt dran, liken, abonnieren, folgen auf Instagram, Althoffer Herold, Podcast und bei Spotify und Apple und wo auch immer wir zu finden sind, überall, nur auf YouTube.
Podigy auch.
Überall.
Auch in der regionalen Tageszeitung. Die Playlist.
Ah ja.
So.
Das haben wir fast vergessen.
Geil,
wir vergessen. Die Playlist.
Alles. Ja. Ich würde den Anfang machen. Gut, da ich jetzt hier schon mal so schön reingeschissen habe, wünsche ich mir ganz passend zu dieser tollen Folge und weil es immer und überall passend ist, wie ich finde, A Knife in the Dark von Howard Shore.
Ja, ich habe was Lustiges diesmal mitgebracht. Schon wieder. Das ist also die gute Band Windrose, die machen Zwergenmetal, so Power-Metal. Sie sind lustig, aber eigentlich nicht so meins. Die haben einen wunderbaren Song, Diggy Diggy Hole, und davon den Dance-Remix. Er ist wunderbar und Grüße gehen raus an unseren Paul aus unserer Hobbygruppe. Der sieht nämlich genauso aus wie der Sänger, meiner Meinung nach.
Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er eine neue Frisur.
Liebe Grüße.
Jetzt sieht er aus wie ein Slayer. Bisschen short, finde ich.
Ja.
Ja, und ich nehme völlig freiwillig Misty Mountains vom Hobbit Soundtrack von Richard Armitage. Und nicht, weil mir nichts eingefallen ist und Paul gesagt hat, nimm doch das.
Jetzt halt die Fresse, der Song ist gut.
So, Wort zum Sonntag. Haut rein, Leute. Bis dann.
Bis dann, ihr Lieben.
Tschüss.